Heute reden wir über die sichere Alarmierung. Du weißt schon, 30 Minuten bei Brandmeldeanlagen. Allerdings ohne Funktionserhalt. Wenn du jetzt kurz denkst, das geht ja gar nicht. Dafür habe ich heute eine ganz neue Idee, vielleicht für dich. Das bespreche ich nicht alleine. Dazu habe ich eingeladen in das Interview den Jens Oppey von Detektomat. Ich glaube, du bleibst heute besser mal dabei, weil diese Folge hat extrem viel Mehrwert. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. Heute habe ich als Interviewgast den Jens Oppey eingeladen. Von Detektomat, ich habe ihn kennengelernt, in Wahrheit erst gerade im Normausschuss. Und da hatten wir verschiedene Dialoge, du kennst das in den Pausen. Und was war das Thema? Mensch, Detektomat als Hersteller, die hatte auch ein ganz neues Produkt im Sortiment. Wir reden heute über die sichere Alarmierung. 30 Minuten ist das Standard, weiß man, bei Brandmeldeanlagen natürlich. Und das soll ohne Funktionserhalt gehen? Das ist ja schräg. Aber jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen im Interview, lieber Jens.
Ja, guten Morgen, Stefan. Vielen Dank für die Einladung.
Du Jens, jetzt habe ich schon gesagt, wir kennen uns aus dem Normausschuss. Natürlich DIN 14675. Du arbeitest mittlerweile bei Detektomat. Aber erzähl noch mal ein bisschen was zu deiner Person und auch vielleicht zu Detektomat. Weil wir kennen Detektomat als Hersteller, aber der hat sich ja auch was getan.
Ja, genau. Bei Detektomat hat sich einiges getan. Das ist auch der Grund, warum ich mich dazu bewegt habe, dort hinzuwechseln vor einigen Jahren. Jetzt seit ziemlich genau 3 Jahren bin ich dort tätig. Habe im Vorfeld auch für Brandmeldeanlagen gearbeitet. War lange Zeit, knapp 14 Jahre, für das Thema Schulungen zu Brandmeldeanlagen zuständig. Sowohl für Produktschulungen als auch normative Schulungen. Und habe mich irgendwann weiterentwickelt und bin jetzt zuständig für Marktentwicklung und Produktmanagement bei Detektomat für Brandmeldeanlagen. Und habe eben da damals gesagt, wenn ich dort einsteige, dann möchte ich eben auch mich in Normarbeit engagieren, einfach um A, das Wissen relativ frisch mitzukriegen und B, finde ich das Thema Ehrenamt so oder so wichtig. Und ohne uns, ich nenne zwar ehrenamtliche Mitarbeiter, gibt es auch keine Normarbeit. Und von da habe ich gesagt, das möchte ich da mit betreuen und da hat man das mit offenen Armen begrüßt. Und so bin ich dann relativ schnell in die ein oder anderen Gremien reingerutscht. Ja, und da haben wir uns dann auch kennengelernt.
Ganz genau. Bevor wir ins Thema einsteigen, für mich da Jens, mit deinem Nachnamen habe ich mich schon mal ein bisschen schwer getan. Da habe ich gerade mal richtig nachgefragt. Ich denke, du kennst auch 1000 Geschichten. Oppey geschrieben O-P-H-E-Y. Das ist ja schon kein Standard. Ich sage mal, aus Marketing-Sicht ein Supername, weil er ein Alleinstellungsmerkmal hat.
Er bleibt hängen, bleibt aber bei mir hängen. Ich bin es auch gewohnt. Du hast mir Oppey angesprochen. Ich bin alles Mögliche gewohnt. Ich habe früher Wettkämpfe geschwommen. Und wenn man aufgerufen wurde zum Start, war ich auch alle möglichen Szenarien gewohnt. Von daher nehme ich niemandem böse. Ich bin es gewohnt.
Ich wollte da dann PH als F, weil ich Stefan mit PH geschrieben werde, ja, also dann denkt man ist schlau, ja, aber weit gefehlt.
Genau.
Jens Oppey, okay.
Genau, korrekt.
Kommen wir mal zur Ausgangslage, zu dem Problem im Alltag. Erzähl doch mal, warum sind denn Signalgeber in Brandmeldeanlagen oft ein Planungs- und damit auch ein Kostenfaktor?
Ja, grundsätzlich, das Thema kennen ja viele, aber wir haben ja gesagt, wir wollen es mal so ganz grob vom Anfang kurz auch rollen. Signalgeber müssen ja im Brandfall für eine bestimmte Zeit funktionsfähig bleiben, weil es einfach nichts bringt, wenn ich den Brand erkenne. Signalgeber gehen an, Leitung wird zerstört und Signalgeber gehen wieder aus. Dann denken die Leute im schlimmsten Fall, ach, das war ein Fehlalarm und er ist zurückgesetzt und sie bleiben im Gebäude. Und da müssen die Signalgeber halt für 30 Minuten in Funktion bleiben. Es gibt sicherlich Ausnahmen davon, wenn man Gefährdungsanalysen macht und so weiter. Wir wollen jetzt mal nicht die Ausnahmen diskutieren, sondern den Standardfall. Und das heißt eben, um es sicherzustellen, brauche ich eben in vielen Fällen Leitungen in Funktionserhalt und auch ein Brandschutzgehäuse, um das eben sicherzustellen, dass die Alarmierung für 30 Minuten geht. Es gibt auch andere Wege, auf Brandschutzgehäuse zu verzichten, wie ein eigener Raum, der 30 Minuten in Funktionserhalt erfüllt. Da will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, das soll ja nicht der Schwerpunkt sein, nur wenn jemand zuhört und sagt, Mensch, der redet doch da Quatsch, ich brauche nicht immer ein Brandschutzgehäuse. Das stimmt, aber für den Fall, dass ich das ein Brandschutzgehäuse brauche, weil die Zentrale eben nicht in einem eigenen Raum hängt und die Alarmierung über die Brandmeldeanlage sichergestellt werden soll, brauche ich grundsätzlich ein Brandschutzgehäuse, besonders in Fluren, Treppenräumen, öffentliche Gebäude, wo ich eben die Person oder einen besonders hohen Schutz für die Person im Gebäude auch erwirken muss.
Ich würde mal sagen, das ist so eine ganz typische Herausforderung. Was bedeutet das konkret jetzt für die Planer, Errichter und Betreiber?
Ja, grundsätzlich brauche ich erstmal mehr Material. Jeder, der E30-Leitungen installiert hat, der weiß, das ist jetzt nicht mal so eben installiert. Denn natürlich ist eine E30-Leitung auch mit mehr Kosten verbunden. Ich muss mehr Planungsaufwand betreiben, weil ich natürlich einfach gucken muss, verlege ich die Leitung? Weil es bringt natürlich nichts, wenn die E30-Leitung am Signalgeber unterbrochen wird und zum nächsten Teilnehmer geht. Weil wenn der Signalgeber dann vom Brand betroffen ist, dann wird die Leitung auch unterbrochen. Das heißt, das muss ich mir von vornherein einfach Gedanken zu machen. Und insbesondere natürlich bei bestehenden Objekten, wo ich vielleicht auch eine Leitungsanlage wiederverwenden möchte, ist es bei Nachrüstungen natürlich schnell ein Faktor, wo man überlegen muss, kenne ich überhaupt den Leitungsverlauf? Kann ich es noch nachvollziehen, wo genau meine Leitung langläuft? Und da habe ich natürlich schnell auch bei typischen Systemen eine Begrenzung der Anzahl der Signalgeber. Auch pro Ringleitung. Die Leitungslänge reduziert sich. Dann bin ich einfach den physischen Grenzen gesetzt. Ja, und wie gesagt, Funktionssicherheit macht das Thema auch nicht unbedingt einfach. Mhm.
Aus unserem Vorgespräch weiß ich, hier hat der Tomat eine ganz besondere Lösung. Erzähl mal. Und dieser Konus-Signalgeber, was macht ihn anders?
Genau. Also erstmal als kleine Korrektur. Am Anfang hast du gesagt, ein neuer Weg von Detektomat. Irgendwie so eine Art Sono ist ja gar nicht. Den haben wir tatsächlich seit 2018 auf dem Markt. Aber man kämpft natürlich immer wieder mal damit, gerade als etwas kleinerer Hersteller, dass das gar nicht so bekannt ist und gerade auch die Vorteile nicht wirklich bekannt sind im Markt. Und ja, deswegen kämpfen wir dafür, dass das bekannter wird. Und ein Teil davon ist natürlich heute im Gespräch mit dir. Grundsätzlich, der Konus ist als zwei Varianten verfügbar. Einmal als Kombi-Signalgeber, also optisch und akustisch, wenn wir also optisch alarmieren müssen. Oder auch als rein akustischer Signalgeber. Das Ganze natürlich adressierbar an unseren Brandmeldeanlagen, um eben dann natürlich auch den heutigen Stand der Technik wiederzuspiegeln. Grundsätzlich unterscheiden wir uns hier natürlich nicht von den herkömmlichen Signalgebern, die alle anderen es auch haben. Mhm. IN54, Teil 5, Teil 23, da brauchen wir uns nicht neu mit beschäftigen. Aber wir haben einfach eine Besonderheit mit integriert. Und zwar, um das Thema Funktionssicherheit sicherzustellen oder auch MLR-Anforderungen, das Thema 5-Sekunden-Regel, kennen ja auch viele, zu erfüllen, haben wir gesagt, wir wollen da was Neuartiges reinbringen. Haben einfach gesagt, die Signalgeber kommunizieren grundsätzlich über die Ringleitung und werden auch damit Spannung versorgt. Das kennen auch alle, weil im Ruhezustand habe ich nicht das Problem, da brauche ich nicht die hohe Energie. Die hohe Energie brauche ich im Alarmfall. Und das haben wir auch relativ einfach gelöst, und zwar mit einer speziellen integrierten Batterie, die im Alarmfall die Spannungsversorgung übernimmt. Ja, und dadurch bleibt der Signalgeber so lange aktiv, bis die Batterie leer ist. Wenn die Leitungen zerstört werden, die Brandmeldeanlage abbrennt oder sonst was passiert, der Signalgeber bleibt damit so lange aktiv, wie gesagt, bis die Batterie leer ist oder bis der Signalgeber selbst vom Brand betroffen ist. Dann sind hoffentlich alle draußen. Und demnach, wie gesagt, egal ob die Zentrale oder die Ringleitung irgendwo ein Problem hat, die Alarmierung läuft. Und eigentlich könnte man damit sogar sagen, wir übererfüllen die normativen und auch die MLR-Anforderungen damit, weil wir halt, wie gesagt, länger aktiv bleiben als gefordert.
Die Vorteile, das blickt da jeder sofort, sag ich mal. Aber was bedeutet das in der täglichen Praxis?
Ja, wir haben es in der Einführung eigentlich schon gehabt, ne? Relativ konkret. Eigentlich weniger Kabeltypen, weil ich weniger Funktionssicherheit legen muss. Ich muss mir keine Gedanken machen über die Leitungslänge. Kann also einfach sagen, okay, die Leitungslänge bei uns sind 3000 Meter, die kann ich voll auslasten. Ich habe keine Einschränkungen in der Anzahl der Signalgeber. Wenn ich also Signalgeber nachrüsten muss auf der Ringleitung, dann kann ich das einfach machen. Muss dann, habe ich jetzt zu viele? Geht denn der eine noch? Habe ich dann Probleme? Sagt irgendwie die Leitung zusammen, wenn alle Signalgeber gleichzeitig angehen. Die Probleme fallen weg. Die Brandschutzgehäuse können wegfallen, wenn es rein um die Alarmierung geht. Wenn ich natürlich noch irgendwie Aufzugssteuerung oder zeitverzögerte Aktivierungen habe, dann sind das andere Diskussionen. Aber wenn es um die Sicherstellung der Alarmierung geht, kann das Brandschutzgehäuse wegfallen. Einfache Planung, für Planer natürlich ideal. Ich muss mich nicht individuell damit beschäftigen, bei welchem Hersteller habe ich jetzt wie viele Signalgeber gehen noch, wie lang darf die Leitung noch sein, all das Thema fällt weg. Ja, und das bedeutet am Ende natürlich grundsätzlich viel geringere Gesamtkosten. Mhm.
Du Jens, ich will jetzt nicht der Spielverderber hier sein. So, ich überlege, ob es auch Nachteile hat. Okay, ich lege jetzt doch mal den Finger in die Wunde. Das hört sich nach einer sehr guten Lösung an. Aber was passiert denn, wenn die Batterie leer ist?
Ja, da haben wir uns natürlich was bei gedacht. Mhm. Und zwar sieht es grundsätzlich so aus, dass wir versuchen, eine Lebenserwartung von 8 Jahren für die Batterien zu haben. Das heißt, wir haben die Batterien so konzipiert, dass sie 8 Jahre halten, sodass also im Rahmen des Meldertauschs, der Konus ist ja als Sockelsignalgeber eingesetzt, das heißt, da werden auch Melder reingedreht. Das heißt, nach 8 Jahren muss ich sowieso nach oben den Melder austauschen. Ja. Hinter dem Melder sitzt auch direkt die Batterie. Das heißt, ich muss nicht den Signalgeber erst von Decker drehen, sondern wenn ich den Melder rausdrehe, habe ich direkt Zugriff auf die Batterie. Hm. Die Batterien sind auch so konzipiert, dass sie für die Inbetriebnahme, für die Abnahme, wiederkehrende Prüfungen, unsere in aller Diskussion vierteljährlichen oder halbjährlichen oder jährlichen Funktionsprüfungen der Signalgeber konzipiert sind. Da es natürlich in der Vergangenheit oder in der aktuellen 033.1 eine vierteljährliche Inspektion ist, haben wir natürlich vierteljährlich konzipiert. Wenn es weniger wird, umso besser, umso weniger Zeit ich die Signalgeber anspreche, umso länger halten die Batterien. Ich sage immer, man muss einfach verantwortungsbewusst damit umgehen und wissen, das ist eine Batterie und kein Signalgeber, der aus dem Netz gespeist wird. Das ist das Gleiche wie bei Funksignalgebern. Wenn ich loslege und sage, alle Signalgeber ansteuern, dann laufe ich durchs Gebäude, mache überall meine Messungen und die brauche 1,5 Stunden dafür, dann sind die Batterien natürlich auch schneller leer. Wenn ich aber hingehe und zum Beispiel mit Remote-Diensten mich unter dem Signalgeber stelle, Signalgeber aktivieren, höre ihn, Signalgeber deaktivieren, dann war er vielleicht nur 5 oder 10 Sekunden aktiv, kann ich meine Batterielebensdauer natürlich massiv beeinflussen. Mhm.
Gibt es Gebäudetypen, wo diese Faktoren besonders vorteilhaft sind?
Ja, also grundsätzlich natürlich ist jedes Gebäude individuell zu planen. Ich glaube, aus unserer Sicht überwiegen grundsätzlich auch eigentlich fast immer die Vorteile im Vergleich des, nur nochmal das Thema Batterie aufzugreifen, dass man also frühzeitig die Information bekommt, wenn eine Störung da ist, dann habe ich noch 3 Monate Laufzeit oder in der Regel erwartete Laufzeit für die Batterien, sodass ich die also dann noch zeitgerecht austauschen kann. Und grundsätzlich, wie gesagt, muss ich an jedem Gebäude alle Personen sicher alarmieren können. Das heißt, eigentlich ist es unabhängig vom Gebäudetyp, aber natürlich habe ich in bestimmten Bereichen kann ich die Vorteile stark rausspielen, wie zum Beispiel optische Alarmierung, weil ich bei optischer Alarmierung natürlich noch mehr Energie brauche als bei der akustischen Alarmierung und ich dann natürlich bei herkömmlichen Signalgebern auch schneller an die Grenze komme, was die Anzahl der Signalgeber angeht. Und somit hat man dann natürlich schneller einen Einfluss auf den Gesamtlast. Und ja, das wären dann so klassische Bereiche, wo man eigentlich die optischen Signalgeber nachrüsten muss, weil die halt, wie gesagt, schnell ich nur, wo ich einen akustischen habe, darf ich vielleicht nur, oder wo ich 3 akustische habe, kann ich vielleicht nur einen optischen einsetzen. Mhm. Und ja, das spielt bei uns keine Rolle, weil ich kann bei uns die gesamte Ringleitung mit optischen Signalgebern vollbacken, wenn ich möchte. Mhm.
Hast du abschließend vielleicht nochmal ein Beispiel für unsere Zuhörer, wo optische Signalgeber erforderlich sind?
Ja, wie gesagt, optisch und akustisch, beides ist dann möglich bei uns. Aber grundsätzlich optische Signalgeber sind natürlich überall da notwendig, wo sich Personen aufhalten, die den akustischen Signalgeber nicht hören können. Ich kann auch davon abweichen. Die Norm sagt, ich muss einen zweiten Sinn ansprechen. Häufig ist der zweite Sinn natürlich der optische Signalgeber. Ob ich jetzt dann noch mit Vibrationsanwendern, Betten, organisatorische Maßnahmen arbeite. Ich sage mal ketzerisch, ich könnte auch am Eingang eines Einkaufszentrums fragen, kannst du hören? Wenn nicht, darfst du nicht rein. Nee, darf ich nicht. Ich darf ja auch niemanden benachteiligen. Aber ich stelle dir jetzt einen Security an die Seite, der dich beschützt. Dann könnte ich auch auf die optischen Signalgeber verzichten. Aber das ist, glaube ich, nicht praktikabel. Und deswegen dann einfach in allen Bereichen, wo sich Personen aufhalten könnten, die einen akustischen Signalgeber nicht hören. Das sind natürlich öffentliche Bereiche, Einkaufszentren, Binde an Werkstätten, Fertigungsstätten, wo aufgrund Umgebungslautstärke der akustische Signalgeber nicht gehört wird. Und ja, ich glaube, der Fantasie der Zuhörer sind da die Grenzen nicht gesetzt. Da gibt es diverse Projekte, wo sowas notwendig ist.
Lieber Jens, ich sage vielen Dank für deine Expertise, vielen Dank für deine Zeit. Heute unser Thema, die sichere Alarmierung bei Brandmeldeanlagen ohne Funktionserhalt. Vielen Dank, Jens.
Ja, sehr gerne, lieber Schöpfer. Vielen Dank für die Einladung und noch als kleiner Tipp am Ende. Wichtig ist natürlich immer, das Gesamtsystem zu betrachten und objektspezifische Analyse zu machen.